Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, so führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die letzten Tage sind Anlass genug, darüber nachzudenken. Mit dem Rücktritt des Bundespräsidenten verbunden war das Wort Versuchung oft genug zu hören. Die Versuchung der Macht, die Versuchung der Glamourwelt, die Versuchung des Geldes. Zuletzt kam auch noch unsere schöne Insel Sylt als Ort der Versuchung ins Spiel. Als wollte einer uns wirklich mit der Nase darauf stoßen, das alles hat etwas mit uns, mit euch zu tun. Auf jeden Fall hat Christian Wulffs langer und so schmerzhafter Abschied deutlich gemacht, wer über Versuchung nachdenken will, der muss über Grenzen nachdenken. Es geht um Grenzüberschreitung, um die Klarheit des Geistes und die Schwierigkeit zu erkennen und zu sagen, ja, wann ist eine Grenze erreicht? Wann ist die Grenze des Vertretbaren überschritten? Wann ist einer zu weit gegangen? Schwer ist das zu sagen und gleichzeitig ist es das Urthema der Menschheit. Adam und Eva fragen sich im Paradies, warum sollte es verwerflich sein, einen von diesen Äpfeln zu essen? Es ist doch nur ein Apfel. Und außerdem findet die Schlange das auch. Jede Grenzüberschreitung ist nur ein winzig kleiner Schritt, mindestens am Anfang. Jeder Tabubruch, jeder Vertrauensbruch, jeder Verrat einer Freundschaft bis hin zum Ehebruch, bis hin zum Freisetzen krimineller Energie. Der Anfang ist immer ein Gedanke, eine Bewegung des Geistes, von außen kaum wahrnehmbar, eine Idee. Eine Vorstellung, wie es aussehen könnte hinter dieser Grenze. Nur, du weißt es erst, wenn du auf der anderen Seite bist. Denken Sie an den großen Roman Schuld und Sühne von Dostojewski, Raskolnikow. Wenn er sagt, diese Wucherin, es wäre eine bessere Welt, es gäbe solche Menschen nicht. Und dann der ganze Roman, nachdem er die Wucherin getötet hat und sich wiederfindet an der anderen Seite dieser Grenze und alles sieht ganz anders aus. Erst wenn ich die Grenze der Versuchung überschritten habe, erst wenn ich auf der anderen Seite stehe, dann kann ich sehen, wie es dort aussieht. Das macht sie anziehend und gleichzeitig so gefährlich. Vor allen Dingen, es wird immer total anders aussehen. Erst im Nachhinein können Adam und Eva erkennen, dass sie mit dieser Grenzüberschreitung die Beziehung zu Gott vollkommen verstört haben. Erst im Nachhinein wird ihnen das aufgehen. Am Anfang kommt die Versuchung ganz kindlich und naiv fast daher. Denn Versuchung kommt von Versuchen, spielerisch ausprobieren. Versuchung hat ganz schlicht und einfach damit zu tun, dass wir Menschen mit der Erfahrung immer versuchen müssen, herauszufinden, wie es sich leben lässt. Unser Leben besteht aus vielen Versuchen. Herauszufinden, wie ist die richtige Entscheidung, die richtige Weichenstellung? Wo mache ich es richtig? Wo mache ich einen Fehler? Und je feiner wir unsere Sinne schärfen und unsere Antennen wach und unseren Geist offen halten, umso sensibler wir sind, umso mehr werden wir spüren. All überall fragt es uns. Wir versuchen es. Das heißt, wir wissen es nicht. Nicht von vornherein. Wir Wir können auf die Kinder schauen, die uns Erwachsene so nötig brauchen, um zu lernen, andere zu verletzen, andere zu gefährden, Grenzen des Spiels zu überschreiten, das hat Konsequenzen. Wir müssen es unsere Kinder lehren, um sie zu beschützen. Wir müssen sie auch an diesen Grenzen beeindrucken, dahinter, falls du diese Grenze überschreitest, es wird etwas geschehen. Wir müssen sie beeindrucken mit einer gütigen Autorität und einer Präsenz, ohne dass sie je an unserer Liebe zweifeln. Das ist eine Kunst. Alle, die Kinder begleiten, die üben sich darin. Und wir selbst als Erwachsene werden damit niemals fertig. Wir niemals fertig, und Gott fängt genau an dieser Stelle immer und immer wieder neu mit uns an. Denn wie soll er mit uns fertig werden, die immer wieder diese Grenzen überschreiten, immer wieder sich selbst verlieren, andere kränken und verletzen? Ich muss Ihnen das nicht erzählen, sondern jeder von uns hat genug eigene Erfahrung einzubringen, dass diese unsere Welt weit davon entfernt ist, ein Himmelreich auf Erden zu sein. Dass Vergebung, Liebe und Barmherzigkeit der Weg sind, dem Himmelreich auf Erden den Weg zu bereiten. Auch darüber, glaube ich, finden wir uns auf einen Sinn. Aber dass es auch die Klarheit des Geistes braucht, das Böse nicht zu leugnen und seine Macht nicht zu unterschätzen, damit tun wir uns schwer. Jesus hat die Macht des Bösen erkundet, bevor er die Bühne der Öffentlichkeit betrat. In dem Augenblick, als der Geist Gottes herabkam, der Himmel tat sich auf in der Taufe. Und es kam herab der Geist wie eine Taube. Und eine Stimme sagte deutlich: Du bist mein geliebter Sohn. Und es war der gleiche Geist, der Jesus sofort in die Wüste trieb. Den Ort der Dämonen, der Gottesferne, der Verlassenheit. Dort, wo das Böse wohnt. So erzählte man es sich. Dort geht Jesus für 40 Tage ganz alleine in die Einsamkeit. Und er kommt zurück. Auch dort, an diesem Ort äußerster Gottverlassenheit, auch dort ist Gott zu finden. Aber in ihm zu bleiben, ist eine Herausforderung, die kaum einer vermag. Und selbst ich, würde Jesus sagen, selbst ich kann es nur, indem ich mich halte in Gottes Wort. Betend widersteht Jesus dem Satan. Er kundet die äußersten Grenzen der Gottverlassenheit. Und als er nach 40 Tagen zurückkommt, da überrascht er alle. Er, der fromme Rabbi, er in der äußersten Versuchung sich rettet ins Gebet und ins Wort Gottes. Er fängt an und bricht alle Tabus. Er überschreitet Grenze um Grenze. Immer mit der Botschaft verbunden: Ihr, besonders ihr Frommen, ihr religiösen Autoritäten, ihr unterschätzt allesamt das Böse. Ihr kümmert euch um den Splitter im Auge eures Bruders und ihr seht den eigenen Balken nicht. Um ihn die Augen zu öffnen, und weil es der Weg ist, brach Jesus Tabus. Kein Schabbat war ihm mehr heilig, wo es um das Heil eines Menschen ging. Er war zusammen mit Sündern, Zöllnern und Huren, mit Menschen, die wirklich alle Verabredungen bürgerlicher Rechtschaffenheit durchbrochen halten. Mit ihnen betete er: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Er holte Menschen heraus aus Verzweiflung und schloss ihnen neu die Zukunft auf. Er nahm sie mit hinein in eine fast unauflösliche Spannung. Wie soll das möglich sein? Du Gott, führe uns nicht in Versuchung. Wie soll es möglich sein, dass ein gütiger Gott uns in Versuchung führt. Gott behütet, Gott rettet, Gott segnet, Gott bewahrt uns. Noch in jeder Versuchung hilft er uns, widerständig zu bleiben. Ja, aber das steht da nicht. In dem Gebet Jesu steht: Gott, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ganz bestimmt weiß einer, der vom Zoll aufstand und alles Geld, erworben durch Bestechung und Erpressung, zurückgab. Ganz bestimmt weiß einer, der in Spielsucht seine Familie verloren. Ganz bestimmt weiß ein trockener Alkoholiker mehr darüber als die meisten von uns, was das für eine Spannung ist. Führe uns nicht in Versuchung. Nimm uns nicht mit auf solche Wege. Es bleibt eine Spannung. Gott erlöst uns und Gott befreit uns. Aber er bewahrt uns nicht vor existenziellem Ringen, vor der Möglichkeit, sich zu irren, den falschen Weg einzuschlagen, sich sogar mit dem Bösen zu verbünden. Gott verwahrt uns nicht vor Erfahrung tiefster Verunsicherung, ob wir denn eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Er rettet uns nicht hinüber in ein Himmelreich auf Erden, wo alles leicht und wie von selbst geschieht. Weiche von mir, Satan, sagt Jesus zu seinem engsten Vertrauten, zu Petrus, als der ihn überreden will, doch lieber ganz schnell umzukehren, davonzulaufen und sein eigenes Leben zu retten, als wäre das das Einzige, was wir haben, in dieser und in jener Welt. Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan, zu seinem besten Freund. Versuchung heißt nicht, dies oder jenes zu tun oder zu lassen, sondern es heißt, die Grenze zu überschreiten, wo wir aus der heilenden Sphäre Gottes herausfallen. Wo wir eine Grenze überschreiten und etwas anderem folgen als Gott selbst. Diese Grenze liegt nicht in Gott. Denn der Weg Jesu hat eröffnet, dass auch hinter dieser Grenze Gott zu finden ist. Aber wir haben dort keine Antennen mehr. Unsere Seele zu klein, unser Geist zu schwach. Weiche von mir, Satan, so betet Jesus in der Wüste und er verschwindet. Denn ganz für sich, wirklich Auge in Auge in der Wüste, symbolisch gesprochen, existenziell erfasst, ist der Satan nichts weiter als ein Popanz. Ganz eindeutig gewinnt er seine ganze Macht nur einzig und allein daraus, dass wir ihm folgen, an ihn glauben, ihn fürchten, ihm den kleinen Finger reichen, uns einreden lassen, er hätte irgendeine Macht. Bete mich an und ich will dir alle Macht geben. Jesus antwortet, du sollst Gott, den Herrn allein, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Auge in Auge mit dem Bösen flüchtet sich Jesus in das Gebet Shema Yisrael und ist wohl verwahrt. Und der Satan löst sich auf. Denn auch dort, wo wir mit unserer eigenen Frömmigkeit nichts spüren, nichts glauben können, auch dort ist Gott zu finden. Wir gehen hinein in diesen Tagen in die Passionszeit. Betend wird Jesus diesen Weg gehen. Betend. In Gethsemane, nicht dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott, geschehe. Betend sind wir mit Jesus verbunden, mit dieser seiner Kraft. Betend kann er uns helfen, das Böse als Popanz zu entlarven, ihm seine Macht zu nehmen, indem wir uns davon nicht beeindrucken lassen. Nur am Anfang der Passionszeit schon das Kreuz vor Augen, glaube niemand, das sei ein leichter Weg. Und Jesus, der so oft sagte, fürchtet euch nicht, sorgt euch um nichts, denn Gott sorgt für euch. Der sorgt sich, dieser Jesus sorgt sich an dieser Stelle um uns. dass wir verloren gehen könnten, dass wir einzig und allein wohlverwahrt bleiben, nicht durch unsere eigene Kraft, sondern durch die Kraft Gottes, dass wir uns hineinflüchten in diesen Ort, wo wir wohlverwahrt sind, betend für sich allein und miteinander, denn dein Gott ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und der Friede, der höher als alle Vernunft unsere Herzen und Sinne allein bewahren kann, in dir. Amen.